ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Heute wenden wir uns hier im Podcast einer richtigen Lokalkantate zu, die die Regionalität auch schon im Titel trägt. Angenehmes Wiederau. Johann Sebastian Bach hatte als Thomaskantor in Leipzig die verschiedensten Aufgaben und Aufträge zu erfüllen. Ab und zu ging es auch darum, dem ortsansässigen Adel mal die Ehre zu erweisen. Und in diesem Zusammenhang ist 1737 die Kantate Angenehmes Wiederau entstanden. Michael, erstmal, wo befindet sich der Ort Wiederau und wer wurde da geehrt?
Also, lieber Bernhard, wo Wiederau sich befindet, kann man wunderbar sagen, weil es das heute auch noch gibt, im Süden Leipzigs, also man würde heute sagen, so am Rande des Neuseenlandes. Und geehrt wurde ein gewisser Johann Christian von Hennecke. Der ist dort schlichtweg ins Schloss eingezogen. Das steht auch heute noch. Ein ganz, ganz tolles Schloss. In Privatbesitz inzwischen. Und dieser Hennecke, das war ein sehr angesehener, aber auch berüchtigter Staatsminister, sächsischer, auch Geheimrat. Er galt so ein bisschen als der Mann fürs Grobe vom Premierminister Brühl. Also die beiden waren eng verbandelt. Hennecke galt als ziemlich eitel und noch mehr korrupt.
Ei, ei, ei.
Aber er ist natürlich in dieses Gut eingezogen und da muss man ihn empfangen, standesgemäß. Und wer die Idee hatte, ihn mit so einer Musik zu begrüßen, das wissen wir auch in schöner Vollständigkeit einfach deshalb. Es gibt einen originalen Textdruck zu dieser Einzugsmusik. Langer barocker Titel und da zeichnen drei Personen namentlich verantwortlich. Das eine ist Christian Friedrich Henrici, da macht's bei dir Aha. Pikander nämlich, also der berühmte Textdichter Bachs, dann ein gewisser Herr Beiche und ein Herr Schilling. Warum? Pikander, der ja dann, nachdem er hier in Leipzig als Student eben sich verdient gemacht hat, viele Gelegenheitsdichtungen zu liefern, wurde er erst Postkommissar und schließlich Kreissteuereinnehmer und war da genau eben für diesen Bezirk zuständig, wo auch Wiederau sich befindet. Herr Beiche ist Kammerkommissar und Amtmann in diesem Gebiet und der Herr Schilling ist schlichtweg der Vorsteher der Grundherrschaft Wiederau, würde man sagen, heute der Ortsvorsteher. So, und die alle drei wollten eben vielleicht, weil auch, ich würde mal sagen, Alarmstufe leicht rot war, wenn dieser berühmt eitel und korrupte Mensch da in Wiederau sich niederlässt, da stellt man sich erstmal gut mit ihm, präsentiert ihm eine angemessene Einzugsmusik. Ja, und da war natürlich musikalisch das Beste gerade gut genug, also hat praktisch Henrici seine direkten Kontakte offensichtlich spielen lassen zu Johann Sebastian Bach und deswegen haben wir diese Kantate.
Musste Bach denn sowas machen oder war da auch vielleicht bei ihm ein bisschen Eitelkeit dabei, dass er gesagt hat, ach, da kann ich noch ein bisschen zuverdienen und vielleicht nützt es ja was?
Naja, auf jeden Fall würde ich davon ausgehen, dass er dafür extra bezahlt wurde. Zum anderen, da eben der Hennecke einfach rechte oder linke Hand, wie man es will, von Brühl war, also dem wirklich bald mächtigsten Mann in Sachsen. Und Johann Sebastian Bach ja gerade ein Jahr vorher diesen Titel eines königlich-polnischen, kurfürstlich-sächsischen Hofkompositeurs empfangen hatte und die Stimmung zwischen Bach und Dresden noch nicht ganz so vergiftet war wie dann in den 1740er Jahren, war auch das sicherlich nicht der geringsten Gründe einer von Bach zu sagen, okay, dann komponiere ich jetzt mal dieses Ding. Wer weiß, was der sich von Hennecke noch erhoffte.
Pikander, du hast schon gesagt, hat gedichtet, auch weil er eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Ort natürlich hatte. Wie hat er denn diesen Text angelegt? Worum geht's?
Naja, wir haben allegorische Figuren, die auftreten. Es gibt einmal das Schicksal, gesungen vom Bass, das Glück, gesungen vom Alt, die Zeit, gesungen vom Sopran und, das lag noch nahe, auch hier noch einen Fluss mit hineinzubringen. Das ist ja auch immer sehr beliebt, die Flüsse, die gerade durch die Ortschaften gehen. Ja, bei Leipzig spielt die Pleiße immer eine Rolle, aber tatsächlich in Widerau, da fließt die Elster vorbei. Und tatsächlich, die Elster kommt ja auch zum Zuge, vorgetragen vom Tenor. Und die alle machen natürlich eine hoffnungslose Lobhudelei an den Hennecke. Und das geht eigentlich gleich sehr treffend los nach dem Eingangschor, wo es erstmal heißt, angenehmes Widerau, freu dich in deinen Auen, ja, weil sie jetzt eben sich alle begeistert zeigen, dass Hennecke einzieht. Und da heißt dann gleich im ersten Rezitativ, so ziehen wir in diesem Hause hier mit Freuden ein, nichts soll uns hier von dannen reißen. Du bleibst zwar schönes Widerau, der Anmut sitzt des Segens Au. Und Achtung, jetzt singen gemeinsam alle vier allegorischen Figuren etwas, was eine gewissermaßen brillante Idee ist. Und zwar, allein dein Name soll geändert sein, also der Name von Widerau. Du sollst nun Hennigsruhe heißen. Ja, also mit anderen Worten, weil Hennecke einzieht, sollte man doch bitteschön den Ortsnamen Widerau in Hennigsruhe.
Dazu ist es nicht gekommen.
Umwandeln, ja? Das ist nicht passiert.
Ich kenne nur Hennigsdorf, das ist woanders.
Ja, und dann sagt das Schicksal dann noch abschließend in diesem Rezitativ, nimm dieses Haupt, dem du nun untertan, frohlockend also an. Und dann folgen ein Dutzend Sätze, wo jeweils auf andere Art und Weise eine dieser Figuren nochmal die Klugheit, die Schlauheit von Hennecke preist und das Glück für Widerau, dass er nun endlich dahin kommt. Und am Ende wird dann nochmal ja, der Anfang im Grunde genommen wieder aufgegriffen. Ein Tutti-Satz, angenehmes Widerau, prange nun in deinen Auen, deines Wachstums Herrlichkeit, deiner Selbstzufriedenheit soll die Zeit kein Ende schauen. Also Glück für die Zukunft allenthalben und Lobhudelei, bis wirklich der Arzt kommt.
Also der Dramafaktor ist wieder mal gegen Null und das kommt so ein bisschen ähnlich vielleicht diesen Kantaten, die wir aus Köthen kennen. Kann man das so ungefähr in diese Richtung bringen?
Ähnliches Regal, wobei ich hier sagen muss, am Ende hat der Picander schon sehr in sich schlüssige Verse geliefert. Aber der Inhaltsfaktor ist jetzt nicht allzu stark ausgeprägt.
Gut, also für alle Fans der Elster-Aue ist es natürlich unbedingte Pflichtmusik. Ja? Also das Wand tritt schon mal die Elster auf, also der Fluss. So, die meiste Musik dieser Kantate ist uns bekannt aus anderen Zusammenhängen. Bach hat sie also dann nochmal verwendet. Und das ist eine Kantate, auf die wir auch schon ganz ausführlich hingewiesen haben.
Ja, weil eben Bach die Musik wahrscheinlich relativ zeitnah zur Aufführung dieser Huldigung Musik nochmal hervorgeholt hat, um sie in der Kirche zu musizieren. Johannistag, vermutlich 1738, freue dich, erlöste Schar. Also Picander hat ihm einen passgenauen Text geliefert, der ihm erlaubte, tatsächlich alle Noten der Huldigungsmusik in die Johanneskantate zu übernehmen, sogar die Rezitative. Allerdings muss man sagen, dass Bach tatsächlich bei der Johanneskantate dann zumindest die Rezitative dann doch neu komponiert hat. Und das spricht aber erstmal für die Qualität der Musik. Und das Schöne ist aber immer, wenn ihr jetzt mal das Original kennenlernt, dann merkt man an ein paar Stellen, dass vielleicht Text und Musik da noch ein bisschen schlüssiger zusammenpassen.
Das hatten wir auch schon an anderer Stelle, solche Fälle. Wir sind natürlich auf die meisten Sätze schon eingegangen, aus dem Grunde, weil sie in der Johanneskantate dann vorkommen. Deshalb würde ich eher mal allgemein fragen jetzt, hört man hier den sogenannten späten Bach heraus? Wir sind ja 1737 und da hat er nicht allzu viel mehr Kantaten komponiert.
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Das ist so dieser Ton, den wir von Bach kennen. Vielleicht beginnt mit der zweiten Orchestersuite. Also dieser galant empfindsam wirkende Bach. Vielleicht später auch noch Trio-Sonate, musikalisches Opfer. Also irgendwo da dazwischen ist der Sound dieser Kantate angesiedelt. Also ich bin ein großer Fan zum Beispiel von dem Satz Nummer 5, was die Seele kann ergetzen, was vergnügt und hoch zu schätzen. Voller synkopischer Rhythmen, das ist typisch, glaube ich, für diesen Bach der 1730er, 40er Jahre. Da spielen die tiefen Streicher Pizzicato und oben drüber so eine endlose, schwebende Violinmelodie. Hören wir mal kurz rein.
Thank you.
Und ein anderes Element, wo ich auch sagen würde, das ist so typisch Bach 1730er, 40er Jahre, weil es auch Zeitgeschmack ist, diese lombardischen Rhythmen. Ja, und die sind ganz ausgeprägt in der Nummer 7. Das ist die Arie Ich will dich halten und mit dir walten. Auch da vielleicht mal eine Klangprobe. Und
das Schicksal singt hier.
Das Schicksal,
das will ich noch ergänzen.
Ich will dich halten und mit dir falten, wie man mein Auge zärtlich hält. Ich will dich halten und mit dir falten, wie man mein Auge zärtlich hält.
Ja, das ist also das Schicksal, das hier nicht an die Türe klopft, aber doch lombardische Rhythmen immerhin bringt. Und dann gibt es eine Arie in dieser Kantate, die Bach aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht in die Johanneskantate übernommen hat. Sie tritt zwar auch in anderen Kantaten noch auf, zumindest ähnlich, aber ich möchte sie trotzdem erwähnen, zumal hier die Elster singt. So wie ich die Tropfen zolle, geht's los. Und das ist doch auch ziemlich galante Musik.
Ja, also für mich wirkt das tatsächlich wie ein Bonustrack zur zweiten Orchestersuite, also die berühmte Flötensuite. Zwar ist hier neben der Soloflöte auch noch eine Oboe mit am Start, aber wirklich ein ganz delikates Menuett mit einem riesenlangen Vorspiel. Und im Grunde genommen, wenn der Tenor, also die Elster, dann einsetzt, wird das Ganze eigentlich nur nochmal wiederholt und sie singt dann noch auf diese Melodie. Ganz delikater Satz, den Bach nicht nur hier verwendet hat. Der spielt auch in der Kantate 210, O holder Tag, erwünschte Zeit. Eine der Kantaten, die Bach am häufigsten umgewandelt hat, um sie immer wieder in unterschiedlichen weltlichen Kontexten zu verwenden, eine Rolle.
Ja, da singt also die Elster. Du merkst schon, ich bin ein großer Fan der Elster hier in dieser Kantate,
weil ich das irgendwie so herrlich finde. Wir müssen nochmal für die Hörer von auswärts klipp und klar sagen, die Elster ist kein Vogel,
sondern also ein Fluss.
Auch natürlich, aber hier in Leipzig, ja, oder um Leipzig oder in Sachsen gibt's die Elster und es gibt ja sogar zwei Elster.
Es gibt die schwarze Elster und die weiße Elster, die sich dann irgendwann vereinigen.
So sieht das.
Ja, ich bin jetzt gar nicht sicher, welche der beiden Elstern oder ob das schon die Vereinigte ist. Das können wir als Preisfrage aussetzen.
Müssen wir jetzt mal den Atlas öffnen. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie doch mal nach. Ist es eine schwarze oder eine weiße Elster, die da so schön singt?
Also, damals auch schon große Flussbezüge in dieser Kantate. Und ich würde gerne zum Schluss dich fragen, Michael, ist das jetzt eine Mugge im besten Sinne, die Bach da abgelegt hat, also so eine Gelegenheitsmusik, wo er gesagt hat, Geld verdienen ist hier wichtig und ich mache mal schnell sowas nebenbei. Oder würdest du schon sagen, es ist ein ganz wertvolles Spätwerk im Kantatenschaffen?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also zum einen, glaube ich, wird hier sehr viel politisches Kalkül im Hintergrund stehen, und zwar namentlich von den drei offiziellen Auftraggebern. Und auch Bach tat wahrscheinlich ganz gut daran, mit dieser Kantate in Richtung einer zentralen Person am Dresdner Hof so ein bisschen die Beziehung aufzufrischen. Zugleich gab es eben auch noch Geld zu verdienen, also in dem Sinne auch Mücke. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, wertvolles Spätwerk, weil wir schlichtweg nicht so viele haben. Also ich meine, wir haben ja nicht mal eine Handvoll Kantaten, wo wir sagen können, sie sind definitiv in den Noten, die da stehen, wirklich erst in den 1730er oder gar 40er Jahren entstanden. Und was dann diese Kantate, finde ich, sehr schön belegt, ist, dass der Bach sehr wohl auch partizipiert von den immer mehr einziehenden Galanterien in die Kunstmusik. Ja, eine gewisse Melancholie im Ton, es ist sehr gefällig, bleibt trotzdem natürlich Bach. Also die Mittelstimmen begleiten nicht einfach nur, sondern das ist ein dichter Satz. Aber es ist doch eine insgesamt gefälligere Musik, sehr von Tanzrhythmen bestimmt. Und das ist schon, würde ich mal sagen, offensichtlich anhand dessen, was wir überliefert haben, typisch für den Bach der 1730er und dann wahrscheinlich auch 1740er Jahre. Und ist, sag mal, näher bei dem, was so musikalisch in Berlin und Dresden abläuft, als vielleicht das, was Bach Anfang der 1720er Jahre komponiert hat.
MDR Klassik.